Herzlich willkommen in meinem Podcast Happy Working Mom, dein Podcast rund um Kind, Karriere und Kollaps mit wirksamen Überlebensstrategien für deinen Alltagswahnsinn. Mein Name ist Selina Furter und ich bin Coach, Mentaltrainerin und stolze Mama einer süßen Tochter. In meinem Podcast bekommst du jede Woche sofort umsetzbare Coaching-Tools an die Hand, Inspirationen von anderen Working Moms und viele Nuggets zu den Themen Entspannung, mentales Training und alltagstaugliche Strategien für dein Wohlbefinden als Working Mom. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich bewegt. Viel Spaß beim Reinhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Working Mom. Was gibt's heute zu essen? Eine scheinbar banale Frage, die in vielen Familien täglich aber auch für Stress, teilweise Schuldgefühle oder hektisches Gekoche sorgt. Und gerade für berufstätige Mütter kann Ernährung eben zu einem richtigen Spannungsfeld werden. Wir wollen es ja gesund, wir wollen es vielleicht auch nachhaltig und vor allen Dingen auch lecker und vor allen Dingen für alle auch, dass es passt und am besten auch sofort. Und meine heutige Gästin kennt dieses Dilemma nicht nur aus der Theorie, sondern eben aus dem echten Leben. Felicitas von Heinz ist Geschäftsführerin von Nabio, Mutter von 2 Kindern, bald 3, und leitet das Familienunternehmen gemeinsam mit ihren beiden Schwestern. Ihr Antrieb: Bio-Convenience-Food, das gut tut, ohne Verzicht, ohne schlechtes Gewissen, sondern mit echtem Genuss und gelebter Nachhaltigkeit. Und wir wollen heute darüber sprechen, über den Druck rund ums Essen und wie man ihn auch los wird, über die Vereinbarkeit als Unternehmerin mit bald 3 Kindern und warum gute Führung nicht laut oder männlich sein muss, sondern eben echt. Herzlich willkommen, liebe Felicitas, in meinem Podcast.
Vielen Dank, liebe Selina. Vielen Dank auch für die super Vorstellung. Das hat es wirklich prima zusammengefasst und ich freue mich total auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch sehr. Ich finde es total spannend und ich würde gerne mal so ein bisschen in dein Privatleben reinlurgen und dich mal fragen, wie sieht denn bei euch so ein ganz normaler Wochentag so um 18.30 Uhr aus? Das ist ja so die finale Zeit.
Genau, Crunch-Time. Ja, also mein Mann und ich, wir teilen uns Care- und Erwerbsarbeit. Ich übernehme wahrscheinlich ein bisschen mehr Care-Arbeit und um 18.30 Uhr sitze ich mit den Kindern wahrscheinlich gerade in der Küche an der Kücheninsel und ich mache den beiden Abendessen. Ja, die essen in der Kita warm und insofern gibt es bei uns abends irgendwie Brot und Rohkostplatte und Grießbrei und all solche Sachen. Häufig gibt es auch unsere Aufstriche dazu als Dip oder halt aufs Brot. Und ja, wenn ich gut bin, dann esse ich entweder richtig mit oder gar nicht mit. Aber die Realität ist, ich snack dann so nebenbei auch ein bisschen was. Mhm. Und genau, dann bringe ich die Kids ins Bett und mein Mann kommt nach Hause. Ja, vielleicht noch zum Gute Nacht sagen. Und dann ist der Tag um. Und dann ist mal die Frage, essen wir jetzt noch was?
Genau.
Wer kocht? Genau, und je nach Energielevel und Kühlschranksituation wird dann entweder noch was Schönes gekocht, aber Energielevel ist meistens low und insofern, genau, wird dann entweder noch was tatsächlich Fertiges warm gemacht oder auch mal nichts mehr gegessen.
Ne? Mhm. Ah ja, okay, also ihr trennt das auch so ein bisschen Kinderessen und Erwachsenenessen sozusagen, weil ihr das vielleicht auch als Paarzeit so ein bisschen nutzt, ne?
Genau, also das ist zumindest immer die Idee. Ob man die Paarzeit dann wirklich noch am Herd verbringt, ist immer die andere Frage.
Ja, naja, früher war das ja immer ganz nett, ne, vor den Kindern, ne? Da hat man sich vielleicht ein Glas Wein aufgemacht und dann so ein bisschen gequatscht und so. Aber ich weiß auch, also wir essen tatsächlich immer zusammen, weil es einfach am praktischsten ist und dann hast du eben nur einmal Abwasch. Aber ich weiß, dass viele das versuchen, so ein bisschen zu trennen, um eben noch so ein bisschen was für sich zu haben, so. Ja, voll spannend.
Ja, und mein Mann ist auch einfach noch nicht zu Hause oder an den Tagen, an denen ich lange arbeite, bin ich auch zur Kinderabendessenszeit noch nicht zu Hause. Und am Wochenende ist das natürlich anders und ich finde es auch total wichtig, als Familie um den Esstisch zu sitzen und gemeinsam zu essen. Dabei findet ja wahnsinnig viel statt neben dem Essen. Aber so im Alltag kriegen wir das einfach super schlecht abgebildet.
Du greifst ja auch gern mal zu Fertiggerichten ab und zu und hast aber da trotzdem jetzt ein gutes Gefühl bei. Das haben ja nicht viele, weil, wie ich vorhin schon in der Anmoderation gesagt habe, ne, dass da immer noch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen und kann ich das denn machen und das Kind und ich und sowieso. Wie bist du da hingekommen zu sagen, nö, das ist völlig in Ordnung für mich?
Also erstmal versuche ich grundlegend ohne schlechtes Gewissen zu essen, was mir gar nicht so leicht fällt oder lange Zeit nicht so leicht fiel, weil ich zu Hause schon so erzogen wurde bei meinen Eltern, dass es gutes und schlechtes Essen gibt. Meine Mutter ist einfach eine sehr gesundheits- und ernährungsbewusste Person. Die ist auch diejenige, die das ganze Thema Bio und ja, ein ökologisches Bewusstsein in unsere Familie reingebracht hat und im Endeffekt auch zu dieser Unternehmensidee oder Ausrichtung im Endeffekt beigetragen hat. Und es gab also immer Sesamstadt, Schokobonbons und so weiter. Und ja, ich liebe einfach Essen. Essen ist für mich absolute Lebensfreude und ich esse natürlich auch ungesunde Dinge. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, wie wichtig es ist, einfach seinem Körper was Gutes zu tun und eben die richtigen Sachen zu essen. Und da gibt es eben, ich sage jetzt mal, um das, diese Kategorisierung aufzugreifen, gute und schlechte Fertiggerichte. Ja? Also Fertiggerichte können das sein, woran man eben so denkt, im Zweifel TK-Pizza und irgendwie Curry, Wurst, weiß was ich was alles. Aber es können eben auch gute Sachen sein. Und Fertiggerichte retten mich einfach zeitlich und helfen mir dabei, mich einigermaßen gesund zu ernähren, wenn es eben ein fertiges Kichererbsen-Curry ist oder Linsendal oder ne, ein Ratatouille und so weiter. Und das sind so genau die Gerichte, die wir machen. Und in so einem Tag, also ich versuche halt einfach einen Vollzeitjob in 30 Stunden zu packen. Entsprechend sind die Mittagspausen kurz. Und natürlich sagt man, man soll sich irgendwie in Ruhe hinsetzen und achtsam essen und sich ein bisschen Zeit für sich nehmen, damit man irgendwie den Alltag schafft. Aber die Realität ist halt anders. Und wenn ich nicht so ein Fertiggericht essen würde, was ich auch nicht jeden Tag mache, aber doch wirklich regelmäßig, dann wäre es wahrscheinlich Käsebrot, Schokoriegel oder vierten Cappuccino oder so. Und in so ist es so, dass ich mir also so ein Glas aufmache, oder ich esse auch andere Fertiggerichte, es gibt ja auch andere Anbieter. Und ja, dann mache ich mir das warm, setze mich einmal kurz damit hin, ohne Handy, ganz in Ruhe. Und dann habe ich meine 15 Minuten ja irgendwie in Stille gegessen und das tut mir dann total gut.
Ja, super. Ich glaube, da bist du schon auf jeden Fall weiter als viele, ne, die auch gerne vor dem Bildschirm essen. Ich zähle mich auch zu dieser Kategorie, weil es einfach irgendwie praktisch ist. Ich mache dann meistens irgendwie Mittagspause so mit Weiterbildung oder sowas, gucke mir dann meine Online-Kurse an, die ich mir gekauft habe und so. Und dann findet so dieses in Stille Essen bei mir tatsächlich super selten statt. Aber gut, das habe ich auch mittlerweile akzeptiert. Aber ich finde
Ja.
es total bewundernswert, wenn andere Frauen das anders machen.
Du, das ist auch nicht immer so, ne? Muss man auch sagen. Aber es ist, wenn ich irgendwie in der Küche bin, dann bin ich wenigstens schon mal vom Schreibtisch weg und habe das schnell warm gemacht. Und dann esse ich das halt da einfach noch einmal schnell am Küchentisch, aber eben in Ruhe. Und das ist, ja, ich merke einfach, wie gut dann das tut.
Ja, absolut, absolut. Es gibt ja häufig eben auch so diese Erwartungshaltung, man muss irgendwie für die Kinder dann frisch kochen und es geht ja irgendwie auch schon bei den Babys los, ne? Dass man so anfängt zu sagen, ja, du musst jetzt hier, keine Ahnung, den Pastinakenbrei irgendwie 50 Mal gerührt haben, um damit der gut ist oder weiß ich nicht was. Und bloß nicht aus dem Glas und so. Woher denkst du, kommt dieser moralische Druck, dass man das irgendwie machen soll, in Anführungsstrichen.
Ja, damit haben wir uns bei einer Bio wirklich viel beschäftigt, weil unser zentraler Markenkern, sage ich mal, ist Leichtigkeit und auch so im Team, in der Arbeit, aber eben auch beim Essen spielt für uns Leichtigkeit eine total große Rolle als eben Antwort auf diesen moralischen Druck. Und es ist super interessant, weil viele von uns kennen das und ich habe es auch bei den Mitarbeitenden gemerkt. Die kamen auch immer so mit dieser Erwartung, sie müssen jetzt zum Beispiel im Bewerbungsgespräch sagen, ich bin Veganer und und mir ist alles total wichtig, Nachhaltigkeit und Gemüse und so weiter. Und das finde ich natürlich super, weil die dann gut zur Marke passen, aber auf der anderen Seite ist es auch echt anstrengend und aufgeladen, ne? Und ich glaube, also erstmal ist Essen Ausdruck von Identität und Individualität geworden in gewisser Weise. Das heißt, so ein bisschen dieses Sag mir, wie du isst und ich sag dir, wer du bist. Also wer guckt, wo die Sachen herkommen und kein Fleisch isst, gilt als verantwortungsbewusst. Und wer eine Ananas aus Übersee kauft, so Flugmango-Thema, ist irgendwie klimaignorant. Und wer Fertigprodukte kauft, der hat nicht richtig gekocht, genauso wie du sagst. Ja, also sozusagen ist es weniger liebevoll für seine Kinder, nicht selbst zu kochen und sich selbst gegenüber weniger wertschätzend und so weiter. So, das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass ganz viele Menschen ja mittlerweile wissen, was besser und was schlechter ist, also was gesünder ist und was weniger gesund ist. Und schaffen das aber eben im Alltag nicht so umzusetzen und fühlen sich dann schuldig, ja, und daraus, ja, überfordert und schuldig, und daraus entstehen so ein bisschen Spannungen, die sich dann ja in irgendwie aufgeheizten Debatten und Shaming entladen. Und genau das wird genau auch über Social Media und diese ganzen Bubbles natürlich auch so ein Stück weit befeuert, ja. Also es gibt einfach viele Online-Communities, die so die Lagerbildung verstärken, also vegane TikTok-Challenges oder auch genau das Gegenteil, also Channels, wo sozusagen das Fleischessen einfach extrem gefeiert wird auf irgendeine Art und Weise. Und so hat halt irgendwie jede Bubble ihre Narrative und Vorbilder, und das wird einfach darüber ja auch so ein bisschen angeheizt, sage ich mal.
Ja, total. Also ich glaube, das ist auch in den letzten Jahren, also ich würde mal sagen, in den letzten 10 Jahren ungefähr nochmal extrem stark geworden, ne? So diese Lagerbildung und das ist gut, das ist nicht gut. Und wenn du so isst, dann gehörst du eben in diese Kategorie Mensch und wenn so. Und das ist schon ja echt anstrengend teilweise, so wie du es sagst. Und wie denkst du, kann man denn auch diese Leichtigkeit wieder zurückbekommen? Also, dass man mal so weggeht von dieser täglichen Selbstoptimierung, was ich alles tun sollte und aber eigentlich gar nicht schaffe, wieder dahin zu kommen, Essen als Genuss zu betrachten, aber auch vielleicht mal als, es muss jetzt einfach auch mal sein, ist, ne, wir müssen halt essen und so und dann ist auch gut, da muss man jetzt nicht so ein Bohai drum machen.
Also erstmal finde ich genau das wichtig, was du sagst. Essen, wir müssen essen, und Essen darf Genuss sein. Und erstmal geht es irgendwie um die Freude am Essen. So. Und wenn ich mich dann bewusst dafür entscheiden möchte, was ich esse, dann finde ich, sind Kompromisse etwas Gutes und nichts Schlechtes. Also wenn ich mit Menschen darüber rede, ob jetzt unsere Fertiggerichte gut sind oder schlecht sind, dann sage ich immer, also unser Fertiggericht wird nie so gesund und auch nicht so nachhaltig sein, wie wenn du in deinem Gemüsegarten das Gemüse erntest und das schneidest und dann irgendwie einen frischen Salat machst mit, weiß ich nicht, ne, oder einen Curry kochst mit eben viel frischem Gemüse. Und gleichzeitig sind die Alternativen, die wir eben nutzen, wenn es auch mal schnell gehen soll oder auch leicht sein soll, ja, häufig viel schlechter. So, jetzt muss ich mich doch nicht schlecht fühlen für den Kompromiss. Das ist ein total guter Kompromiss, ne? Und es geht gar nicht so viel darum, finde ich, immer auf alles Schlechte zu verzichten, sondern es geht darum, das Gute möglichst leicht zu integrieren, ne? Wir können ja auch nur begrenzt essen. So, das heißt, wenn ich möglichst viel gute Sachen im Kühlschrank habe, und auch gilt auch für Kinder, wenn ich gute Angebote mache, und einfach die Vielfalt erhöhe sozusagen, dann ist das schon die absolut richtige Richtung. Und dann gibt es auch, finde ich, so diesen Punkt, dass man mal so seinen inneren Kritiker fragt, ja, oder beobachtet. So, häufig kommt der Druck gar nicht von außen, sondern ja von innen. Und es geht darum, was erwarte ich eigentlich von mir als Mutter oder als Frau auch ganz häufig. Und ja, woher kommt eigentlich dieser Erwartungsdruck? Das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Und auch im Hinblick auf die Kinder, du hast ja vorhin auch nochmal das Thema Kinder angesprochen. Also wir machen jetzt keine dezidierten Kindergerichte, aber natürlich können ganz viele von diesen Gerichten auch Kindern essen. Und wir können, glaube ich, unsere Kinder wirklich mit Gelassenheit beim Essen begleiten. Also es geht darum, gute Angebote zu machen, aber die Kinder essen super intuitiv. Und es gibt Zeiten, da essen Kinder einfach 6 Monate nur Nudeln. Das ist manchmal so, ne? Und dann plötzlich essen sie doch Karotten mit Quark.
Ja, total spannend. Ja, ich glaube, das ist, finde ich auch total wichtig, ne, die Sachen auch immer mal wieder anzubieten und zu sagen, ne, das gibt es und so und halt auch selber zu essen, ne? Also das einfach auf den Tisch zu stellen und ohne zu sagen, du musst das jetzt essen, sondern steht da halt und vielleicht probierst du es. Und also bei unserer Tochter ist es auch so, ne? Den einen Tag isst sie den Brokkoli, den nächsten Tag hat sie überhaupt gar keine Lust drauf. Aber grundsätzlich ist sie total vielfältig und das finde ich irgendwie total gut, dass sie da nicht so kategorisiert, weil das machen ja schon manchmal ganz kleine Kinder auch schon, ne? Dass das darf nur grün sein oder nicht rot sein oder was auch immer. Das Essen, das hat alles so eine Bedeutung.
Ja, total.
Ja. Navio steht ja auch eben auch für Convenience, aber gleichzeitig eben auch für Nachhaltigkeit. Das ist ja erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen widersprüchlich. Wie würdest du sagen, löst sich dieser Widerspruch oder wie integriert ihr das?
Also Vielleicht erstmal, warum ist es eigentlich widersprüchlich? Ich würde sagen, das erste ist das ganze Thema Verpackung und Müll. Also gerade wenn Convenience eine Einzelverpackung hat, ist natürlich die Frage, was ist das für eine Verpackung und wie viel Müll produziert man? Dann geht es um Verarbeitung und Ressourceneinsatz, gerade wenn es mit viel Hitze verbunden ist oder auch eine Kühlkette. Gerade bei TK-Produkten ist das halt ein Thema. Und dann gibt es so ein bisschen dieses Industrie-Image bei Fertiggerichten logischerweise auch, ja. Und wie wir damit umgehen oder vielleicht auch, was wir versuchen anders zu machen, damit das trotzdem ein nachhaltiges Lebensmittel ist oder möglichst nachhaltiges Lebensmittel ist, ist also erstmal ganz wichtig der Punkt, unsere Eintöpfe und Fertiggerichte und auch Brotaufstriche und Pesti und Soßen, alles, was wir machen, ist haltbar. Das heißt, es wird also eingekocht, wenn man so will, so ein bisschen wie Marmelade vielleicht, ja, aber in einem größeren Stil. Und das bedeutet also, danach ist es ungekühlt haltbar, also zwischen 1,5 und 3 Jahre, je nach Produkt. Und das hat den großen Vorteil, dass es also nicht mehr gekühlt werden muss und auch, dass wir extrem wenig Lebensmittelverschwendung haben. Also sowohl in der Produktion selber schmeißen wir fast gar nichts weg. Und auch unsere Produkte, die dann bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen stehen, die werden in der Regel nicht schlecht. Ja, und auch im Supermarkt werden die eigentlich nicht schlecht. Und das ist schon mal super. Dann ist die Frage sozusagen der Produktion. Also wir versuchen, dass sozusagen alle Aspekte der Produktion so klimaoptimiert wie möglich zu gestalten. Das ist natürlich ein Weg, aber wir haben zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und produzieren also unseren eigenen Ökostrom. Wir machen ganz viel zum Thema Wärmerückgewinnung. Das bedeutet, unsere Büroräume werden im Winter also geheizt von der Abwärme der Produktion. All solche Punkte. Gleichzeitig muss man aber natürlich sagen, wir brauchen Wärme genau dafür und das ist ein Ressourceneinsatz. Ne? Das finde ich, kann man auch überhaupt nicht wegreden. Ja, so, dann verzichten wir weitestgehend auf Plastik. Also wir haben ein paar Sachen in der Produktion, in der Verwendung, die aus Plastik sind, aber ansonsten sind die Produkte in Glas und in der Dose und auch die Dose ist sehr viel nachhaltiger, als man häufig denkt. genau, und benutzen auch, also auch in den Deckeln, die sind PVC-frei und so weiter. Ja, das heißt, da versuchen wir eben Materialien einzusetzen, die auch recycelt werden können. Und trotzdem ist es so, dass ein Glas herzustellen energieaufwendig ist. Ne? Das muss man auch einfach so dazu sagen. Ja, und dann geht es um dieses ganze Thema Bio. Also wir benutzen natürlich 100% Bio-Rohstoffe und schauen darauf, woher die Sachen auch kommen. Wir haben vor 3, 4 Jahren angefangen, weil wir auch einen landwirtschaftlichen Betrieb noch haben in unserer Familie, also Rohstoffe anzubauen, die wir selber auch in der Produktion verwenden können. Das sind vor allem Sonnenblumen, die also als vorrangig Sonnenblumenöl bei uns eingesetzt werden und da sind unsere Felder so ungefähr 100 Kilometer von der Produktion entfernt. Und das ist jetzt natürlich im Vergleich zu den vielen, vielen Rohstoffen, die wir einsetzen und auch, wir setzen ja auch sowas an wie Kokosmilch, das kriegen wir natürlich nicht aus der Nachbarschaft, ist das ein kleiner Teil. Aber das ist einer, der uns besonders am Herzen liegt, dass wir einfach dieses regionale Sourcing und auch so das Abbilden der gesamten Wertschöpfungskette nach und nach einfach stärker forcieren, um da, ja, einfach mehr Kontrolle zu haben, aber eben auch nachhaltiger und mit weniger CO2-Abdruck produzieren zu können.
Das hört sich auch so an, als ob ihr das auch immer wieder so in den Blick nehmt und versucht irgendwie so auch weiter zu optimieren. Hast du das Gefühl, dass das der Weg ist, der sozusagen der zukünftige Weg ist, weil das ja auch viele Firmen jetzt mittlerweile, ne, so ein bisschen begriffen haben, dass man da, aber trotzdem gibt es ja noch so viel Schrott irgendwie im Kühlregal und so. Wie schätzt du das ein?
Also Nachfrage und Angebot, würde ich sagen, ist also so die Frage, ne? Also je mehr Menschen das wichtig ist und das hinterfragen und bei den Produkten, die sie kaufen, eben sich informieren und dann das kaufen, was einfach transparenter ist und nachhaltiger hergestellt ist, desto mehr werden die Firmen das anbieten. Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt das Gefühl, dass das Interesse dafür so ein bisschen abnimmt, weil einfach so viele Themen gerade unterwegs sind in der Gesellschaft. Und das war vor 2 Jahren, würde ich sagen, intensiver. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass der große Trend, dass wir einfach nachhaltiger wirtschaften müssen und leben müssen, dass der jetzt nicht, der ist nicht weg, ne? Sondern der bekommt gerade weniger Aufmerksamkeit. Und insofern bin ich mir sicher, und das ist auf jeden Fall der einzige Weg, würde ich sagen, ne? Dass wir Angebote schaffen, die attraktiv sind und trotzdem gut
Ja.
und glücklich machen und Lösungen bieten für den
Ja.
Alltag und für uns.
Ja, vor allen Dingen auch für die Welt von morgen sozusagen, ne? Für unsere Kinder.
Genau,
Total, ja.
genau.
Du führst ja heute mit deinen Schwestern das Unternehmen deines Vaters weiter, ne? Hast du das schon immer so im Plan gehabt oder wann war das für dich klar, dass du das machen möchtest?
Nee, ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht im Plan. Also, na klar wussten wir immer, er ist Unternehmer und irgendwann wird sich die Frage stellen, wer übernimmt was. Und er ist auch wirklich ein sehr vielseitiger Unternehmer. Der macht noch auch andere Sachen jetzt neben unserer Bioproduktion. Und ich kam nach meinem, sozusagen, ich habe erst studiert und dann habe ich in einem Startup gearbeitet oder in einer Agentur gearbeitet. Und irgendwann kam ich so an den Punkt, wo ich gesagt habe, wenn sich diese Nachfolgeregelung oder Nachfolgefrage stellt, dann muss ich ja wissen, worum es geht. Und jetzt nehme ich mir mal ein Jahr Zeit und schaue ihm über die Schulter und begleite ihn quasi dabei. Und dann bin ich ziemlich schnell in unserer Bioproduktion hängen geblieben, weil damals spürte man in Berlin schon irgendwie so diese Revolution in der Ernährung, sage ich mal. Ja, es gab die ersten veganen Restaurants, das war so 2015. Und vegan war irgendwie auch ein Thema. Convenience, meine ich, war eh auch ein Thema und Bio auch. Aber in dieser Produktion in Erfurt oder auf dem Land bei Erfurt, da war das noch gar nicht angekommen, dass die Produkte machen, die jetzt demnächst irgendwie cool sein könnten. Ja, sondern Bio war schon noch so ziemlich in so einer Öko-Ecke und super nischig und so. Und es gab auch keine Greta Thunberg und keine letzte Generation und so weiter. Das heißt, die Aufmerksamkeit für dieses ganze Thema Nachhaltigkeit war einfach noch nicht das Gleiche. Und deswegen fand ich das super spannend und hatte den Eindruck, dass ich da super viel machen kann. Und die Produktion hat damals nur Fremdprodukte und Handelsmarken und sowas abgefüllt. Das heißt, es gab keine eigene Marke. Und genau, und deswegen habe ich das dann quasi so als meine Aufgabe gefunden. Und aus dieser eigentlich mal angedacht begrenzten Zeit sind jetzt 10 Jahre geworden. Sind dieses Jahr genau 10 Jahre, genau.
Toll. Ach, schön. Und du bist fühlst dich da auch angekommen und irgendwie gut in deiner Rolle. Hat sich da für dich was verändert, als du Mama wurdest? Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt dein ältestes Kind ist, aber du bist erst in das Unternehmen eingestiegen, bevor du Mama wurdest, oder?
Genau, mein ältestes Kind ist 6 und ich glaube, ich habe das gar nicht so geplant. Aber die Möglichkeit, dass ich jetzt so unternehmerisch arbeiten kann und auch so eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen kann und so viel gestalten kann und trotzdem Familie gegründet habe und jetzt mein drittes Kind erwarte, das empfinde ich einfach als totales Geschenk und große Freiheit. Es hat sich wirklich sehr gut gefügt.
Sehr schön. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass sich das auch so rund dann anfühlt. Du wurdest ja auch für den She Succeeds Award nominiert. Was bedeutet dir so etwas, so eine Anerkennung auch?
Das ist eine interessante Frage. Also ich wurde da vorgeschlagen von einer Bekannten, die in dem Verband ist, Verband Deutscher Unternehmerinnen, die vergeben diesen Award und der zeichnet Frauen eben in der Nachfolge aus, sowohl familienintern als auch familienextern. Und erstmal habe ich mich gefragt, ob es eigentlich richtig ist, dass ich da nominiert bin, weil ich das ja gar nicht alleine mache. Und dann habe ich mich gefragt, ist es eigentlich richtig, dass ich nominiert bin, weil ich habe ja gar nicht die alleinige Verantwortung übernommen. Erstens habe ich noch 2 Schwestern, zweitens ist mein Vater ja auch als Geschäftsführer noch drin. Ja, wir haben unsere Bereiche total aufgeteilt. Ich mache das ganze Markengeschäft alleine. Aber nichtsdestotrotz, ja, er hat seine Anteile komplett übertragen und ich bin eine Geschäftsführerin. Insofern erfüllt es alle Kriterien. Aber es ist wahrscheinlich auch so typisch weiblich so, ist es jetzt wirklich richtig, dass ich den Und mich hätte auch total interessiert, sozusagen, was die Kriterien eigentlich waren. Ich saß dann bei der Preisverleihung neben einem der Juroren und habe gesagt, so, gibt es eigentlich Kriterien, nach denen das ausgewählt wurde und wo war ich denn jetzt eigentlich besonders gut? Und hat er gesagt, nee, das ist super individuell und also so richtig in die Karten gucken, hat er sich da
Ja.
nicht lassen. Genau. Und das ist eine schöne Auszeichnung und ich habe mich darüber total gefreut. Ja.
Und du bist vielleicht sogar dann ein Vorbild für ganz viele andere Frauen, die vielleicht auch so einen ähnlichen Weg auch gehen wollen oder vor sich haben. Also von daher ist das doch eigentlich was richtig Cooles.
Ja, das stimmt. Also dieses Event war auch großartig, ja, weil da so viele Frauen sind, so viele Unternehmerinnen und die Energy da war wirklich mega cool. Und also wenn man auf so einer Veranstaltung ist, dann kann man eigentlich gar nicht glauben oder vergisst man auch, dass wir quasi Probleme haben und hatten, uns irgendwie in der Arbeits- oder in der Unternehmerwelt irgendwie durchzusetzen gegen Männer. Also das wirkt da so natürlich und da sind einfach auch ältere Frauen, die, weiß ich nicht, wirklich nach dem Krieg irgendwie die Familienunternehmen ihrer Väter übernommen haben und die mit einer Selbstverständlichkeit, die natürlich überhaupt keine war damals, diese Unternehmen erfolgreich geführt haben und das ist total inspirierend.
Ja, kriege ich gleich Gänsehaut. Kann ich mir gut vorstellen, ja, auf jeden Fall. Du bist ja jetzt in einem sehr verantwortungsvollen Job, ne? Jetzt mit bald drei Kindern. Das heißt, das Thema Vereinbarkeit, egal wie man es nennt, spielt für dich auf jeden Fall auch eine Rolle. Welche Illusion über dieses Work-Life-Balance, Work-Life-Integration oder wie man es auch immer nennt, würdest du am liebsten irgendwie auflösen und sagen, nee, that's not my game?
Also jetzt demnächst habe ich ja wieder ein Baby und wir wissen, dass man arbeitet, wenn das Baby schläft. Das ist eine schlechte Idee. Das habe ich bei meinem zweiten Kind versucht und es war tierisch anstrengend und ich habe völlig unterschätzt, ja, wie das auf die Psyche geht und wie schlecht man funktioniert, wenn man zu wenig schläft. Und insofern werden wir uns darauf jetzt einfach besser vorbereiten und uns auch Unterstützung holen und am Anfang denkt man ja immer, man kann sein Baby gar nicht richtig abgeben, aber wenn man erstmal ältere Kinder hat, merkt man, wie gut man ein Baby abgeben kann und wie schlecht man ältere Kinder abgeben kann. Genau, so, dann würde ich auch sagen, diese Annahme oder Vorstellung, dass es gelingt, wenn man nur genug leistet, ist, glaube ich, auch sowas, ne, wo man schnell in eine Mühle kommen kann, die einem nicht gut tut und die nicht zu den besten Ergebnissen führt. Weil es eben auf sehr viel mehr ankommt. Ja, also Kinder sind halt nicht planbar. Das heißt, die beste Planung fällt aus, wenn ein Kind krank ist und einfach die Mutter oder den Vater braucht. Und insofern geht es darum, ja, irgendwie flexibel zu bleiben und sich klar zu machen, es geht alles, aber vielleicht nicht zur gleichen Zeit. Und man schafft es vielleicht alleine, vielleicht aber auch nicht. Und Hilfe ist was Gutes. Also ich musste total lernen, Hilfe anzunehmen, auch von meiner Familie. Jetzt ist das sehr schön natürlich im familiären Kontext. Meine Mutter unterstützt immer ganz viel auch mit den Kindern. Und ja, also nach Hilfe fragen alleine schon ist etwas, was man häufig vielleicht lernen muss. Und dann ist das Gelingen und der Erfolg eigentlich eine Teamleistung und nicht eben eine, die man als Frau oder als Elternpaar alleine trägt.
Ja, total. Also ich meine, es gibt immer diesen Spruch mit diesem Dorf, ne, dass es ein Dorf braucht, aber es ist tatsächlich so, ne? Also selbst wenn man irgendwie keine Großeltern oder sowas um die Ecke hat oder sowas, sich dann mit anderen Elternpaaren irgendwie zusammenzutun und zu sagen, Mensch, hier Playdates ausmachen oder mal Übernachtungen oder was auch immer, oder nimmst du mein Kind heute mal mit nach der Schule, nach dem Kindergarten oder sowas, das ist so überlebenswichtig. Also das finde ich.
Absolut.
Ja.
Es ist genauso ist es. Wir haben hier vier Familien rundherum, unsere Hood nennen wir die. Und das sind viele gleichaltrige Kinder. Und ja, ohne die würde es auch nicht so gehen, wie es geht.
Ja. Spielt es für dich eigentlich so eine Rolle, dass deine Kinder dich auch so als Unternehmerin erleben, also als arbeitende Mama mit so Zielen und Visionen? Denkst du darüber nach?
Doch, ich denke da schon drüber nach. Ich finde es gut, dass sie erleben, dass beide Eltern sozusagen arbeiten und auch, dass wir mit Freude arbeiten, die erleben natürlich auch unsere Anstrengungen hin und wieder. Und ich versuche, also wenn sie sagen, sie wollen nicht in die Kita oder sie wollen irgendwie irgendwas, was dann nicht funktioniert, versuche ich schon nicht immer zu sagen, aber ich muss arbeiten und ich kann es mir nicht aussuchen und so weiter. Dabei wäre das natürlich eine sehr schöne, einfache Ausrede, sondern ihnen einfach klar zu machen, dass ich das, dass ich das auch will und dass dazu gehört, dass man eben da und da erscheinen muss und so weiter, ja. Also genau. Insofern, auf der einen Seite finde ich es gut, dass sie das so erleben. Man merkt das auch, wenn sie so in Rollenspielen sind, auch mit ihren Freunden, deren Eltern auch beide arbeiten, dann ist es ganz normal, dass die Mutter arbeiten geht und die Person, die die Mutter spielt, geht arbeiten. Das sind so Sachen, die ich dann so merke und denke so, oh, als ich Mutter, Vater, Kind gespielt habe als Kind, da war ich auf jeden Fall die Mutter und ich habe auf jeden Fall die Puppen verpflegt. Das ist gar nichts Schlechtes, aber das war auf jeden Fall noch was anderes.
Anders, ja.
Und das finde ich gut. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass es natürlich ja, uns manchmal in ein, vielleicht auch in ein Korsett presst oder den Kindern etwas abverlangt, was nicht immer nur toll ist, muss man auch einfach so sagen.
Ja, das kann ich super gut nachvollziehen. Also geht mir genauso. Und ich versuche meiner Tochter dann auch mal so, auch damit zu erzählen, dass ich meine Arbeit eben mache, um zum Beispiel anderen Menschen auch zu helfen und bei was ich dann auch unterstütze und sowas. Und das finde ich auch schön, dass ich sowas sagen kann.
Absolut, ja.
Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs und ich würde dich gerne nochmal bitten, den Satz zu vervollständigen. Ein gutes Abendessen ist für mich. Punkt, Punkt, Punkt.
Ein spontan gedeckter Tisch für meine Hut mit Familie, Freunden und Nachbarn und es gibt von allem etwas.
Ah, wie schön. Also richtig Family-Style. Und welche Botschaft würdest du gerne einer berufstätigen Mama mitgeben, die glaubt, ich müsste einfach mehr schaffen, um gut genug zu sein? Darüber haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen.
Also ich glaube so, das liegt halt im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung. Und die Verantwortung hat man halt nicht nur für seinen Job und sein Business, sondern auch für die Familie und am Ende eben auch für dich selbst, für sich selbst. Und man braucht so diese Bereitschaft und auch die Fähigkeit, sozusagen diese Verantwortung für sich selbst und die Familie zu tragen und eben selber stabil genug zu sein. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo du ja auch einfach tolle Arbeit leistest, weil wenn man diese Stabilität in sich fühlt und auch so diese Zuversicht in sich fühlt, dann hat man, glaube ich, auch den Freiraum in sich und die Flexibilität, um mit diesen Herausforderungen einfach anders umzugehen. Und wenn man das schafft, es auszutarieren und eben der Druck einen nicht irgendwie ständig überwältigt, dann glaube ich, ist, ja, ist das ein wahnsinnig schöner Weg, eben einen erfüllten Job und Familie zu haben.
Super. Wenn man mehr über dich und auch euer Unternehmen erfahren möchte, wo findet man da was?
Also man findet alle Infos auf nabio.de. Wir haben auch einen Instagram-Kanal, der nabio heißt, @-nabio_. Und natürlich im Regal. Wir sind eigentlich in fast genau allen Bio-Supermärkten und auch Supermärkten kann man unsere Produkte finden. Neuerdings auch bei DM, da sind wir ganz stolz drauf. Und ja, ansonsten.
Sich einfach mal durchtesten.
Genau.
Sehr gut.
Bisschen Werbung zum Schluss.
Ja, super gerne. Also gute Sachen kann man ja nie genug erwähnen. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar stell dir mal vor, du triffst heute auf der Straße dein 18-jähriges Ich und ihr kennt euch und ja, es ist einfach so ein vertrautes Gefühl und ihr geht zusammen irgendwie einen Kaffee trinken oder Tee, was auch immer ihr möchtet. Und sie hat natürlich viele Fragen an dich. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
Ich würde ihr sagen, dass sie im Moment leben darf, weil alles gut kommt, wie es kommt.
Ach, wie schön.
Ja, ich war einmal super schnell, weil ich immer dachte, ich muss die Sachen schnell erreichen und Sicherheit sozusagen schaffen darüber, dass man so, ja, die Haken an die Sachen macht, die einem wichtig sind. Und ich bin wirklich total froh und wahnsinnig dankbar, dass viele Sachen so sind, wie ich es mir wünsche und wie ich mir das auch als 18-Jährige vielleicht sogar vorgestellt habe, jetzt nicht im Detail, aber so vom Lebensgefühl. Und insofern hätte ich mich mal entspannen können.
Ach, schön. Aber das ist doch schön, dass du diese Entspannung auf jeden Fall heute hast und mitträgst in deinem Leben. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank dir, liebe Sine, für deine guten Fragen und ja, auch für die Möglichkeit, dass ich hier von mir und Nabio erzählen durfte.
Sehr gern. Das war das Gespräch mit Felicitas von Heinz und ich hoffe wie immer, dass du dir etwas mitnehmen konntest aus ihrer wirklich inspirierenden Geschichte und ihrer Vision für Nabio und auch die Ermutigung dazu, das Thema Essen, was uns ja täglich irgendwie begleitet als Eltern, mit Leichtigkeit und Genuss einfach anzugehen. Also, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich darauf und sage Tschüss, bis dann, deine Selina. Und nicht vergessen, vertrau dir selbst.